So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Liebe Zuhörenden, mein Name ist Matthias Rutkowski und in dieser Folge geht es um eure Sicherheit. Um die Sicherheit eurer Daten und last but not least um die Sicherheit eures Business. Die Bitkom-Studie Wirtschaftsschutz 2023 zeigt nämlich, im vergangenen Jahr entstand deutschen Unternehmen durch Diebstahl, Industriespionage und Sabotage ein Gesamtschaden von über 200 Milliarden Euro. Vor allem durch Hackerangriffe und Cyberkriminelle. Doch viele dieser Cyberangriffe oder sogar erfolgreiche Hackerattacken hätten abgewehrt werden können. Und deswegen erfahrt ihr in dieser Folge, wie Unternehmen auf digitale Angriffe reagieren sollten, wie zeitgemäße Cybersecurity aussieht und was praktikable Lösungen besonders für Mittelständler sind. Und das mache ich in dieser Episode mit Nico Kalivianakis. Er ist Leiter Digital Solutions im Geschäftskundenbereich von O2 Telefonica Deutschland. Grüß dich, Nico.
Hallo Matthias, grüß dich.
Warum ist das wichtig?
8 von 10 Unternehmen wurden 2023 häufiger von IT-Kriminellen angegriffen als im Jahr zuvor. Am häufigsten nutzten Cyberkriminelle übrigens 4 Angriffsmethoden. Phishing, wobei über gefälschte Webseiten, E-Mails, Anrufe oder Kurznachrichten persönliche Zugangsdaten von Benutzern abgegriffen werden. Wörterbuchangriffe, bei denen Angreifer eine Liste häufig verwendeter Passwörter, Wortkombinationen oder bekannte Passwortphrasen abfragen, um vor allem schwache Passwörter zu erraten. DDoS-Attacken, wodurch massenhafte Anfragen an einen Online-Dienst, dessen Systeme zum Absturz gebracht werden, und Maul bzw. Ransomware, also Schad- und Verschlüsselungsprogramme, die Daten stehlen oder Datenträger verschlüsseln, um anschließend Lösegeld für das Freischalten zu erpressen. Die Politik will jetzt so ein bisschen gegensteuern. Neben der geltenden Datenschutzgrundverordnung DSGVO kommt ab Oktober die Network and Information Security Richtlinie 2, kurz NIS 2. Sie schreibt noch schärfere Vorsorge- und Meldepflichten vor und gilt speziell für Unternehmen in kritischen Sektoren wie Energie, Verkehr, Banken oder Lebensmittelproduktion.
Nachgehakt.
Nico, ich habe jetzt jüngst schon wieder so ein paar komische Nachrichten in meinem E-Mail-Postfach gehabt von einem nigerianischen Prinzen, der mir sein Vermögen vermachen wollte oder irgendwelche Rabattgutscheine, die ich gewonnen hätte. Was war so deine kurioseste Nachricht, die du gekriegt hast?
Danke, Matthias. Also, das hört sich ja schon mal sehr lukrativ an, was du für E-Mails bekommst. Ich habe eine E-Mail bekommen mit einem Absender, wo ich auf dem Smartphone nicht direkt die Adresse verifiziert habe. Der Name stammt von einer Werkstatt, die ich kenne, mit der Aufforderung, ich möchte mir bitte die Rechnung noch mal anschauen, da hat es eine Korrektur gegeben. Und da habe ich in der Tat direkt draufgeklickt und in der Sekunde war mir auch bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Wie hast du da reagiert?
Ja, ich hatte einen weißen Screen vor mir, der aufgegangen ist und danach nichts mehr. Na, ich habe dann Software aktualisiert, eine Cloud-Subscription bin ich eingegangen. Müssen wir weiter mal betrachten und auf die Lauer legen, was denn da jetzt kommt.
Was hat das so in dir ausgelöst insgesamt, dieser Vorfall? Bist du jetzt noch vorsichtiger?
Ja, absolut. Und das ist ein guter Ansatz, um sich im täglichen Geschäft immer wieder zu hinterfragen, gehe ich auf diese Seite, klicke ich da drauf, sich das viel, viel stärker ins Bewusstsein zu rufen.
Gerade dieses Stichwort klicke ich da drauf. Warum ist das so? Und warum sind gerade Mittelständler oder kleine Unternehmen oft so im Visier von Hackern?
Das ist eine berechtigte Frage und ich meine, das ist auch menschlich. Ja? Man bekommt einfach was und man will schnell drauf reagieren, in der Hektik auch des Alltags und da passiert sowas. Gerade letztes Jahr hatten wir ja auch prominente Fälle mit einer Hotelkette Motel One oder auch Cyberangriffe in kommunalen IT-Dienstleistern, wo 70 kommunale und Kreisverwaltungen davon betroffen waren und lahmgelegt worden sind. Wir sehen letztendlich, dass gerade auch im Mittelstand es halt begrenzte Ressourcen gibt. Fachpersonal ist ein Riesenthema, wo die Experten letztendlich ausbleiben, aber auch finanzielle Mittel. Bringe ich spezielle Mittel auch im Einsatz? Habe ich auch die Zeit dafür, mir letztendlich eine Strategie dagegen zu überlegen? Und wie agiere ich im Vorfeld, um möglichst präventiv dagegen vorzugehen?
Ich habe jetzt so im Vorfeld so ein paar mehr gängige Angriffsmethoden schon genannt, Phishing zum Beispiel. Aber es gibt ja bestimmt noch viel, viel mehr, oder?
Ja, absolut. Wir betreiben ja selber als Telefonica auch ein SOC und ein NOC Center, ne? Also ein Security Operations Center und ein Network Operations Center für viele Kunden weltweit. Und wir sehen da natürlich sehr, sehr viele Muster. Einiges davon hast du auch erwähnt. Top 1 ist wirklich Phishing-Attacken, ne? Wo praktisch Hacker sich hinsetzen und so tun, als ob sie deine Bank sind.
Oder deine Werkstatt.
Oder deine Werkstatt, absolut. Als Nummer 2 folgt Ransomware, wo wirklich Daten verschlüsselt werden und diese zurückgehalten werden und somit praktisch Lösegelder bezahlt werden von den Firmen, um schnell wieder online zu kommen oder produktiv zu werden. Top 3 ist Denial of Service Attacks, wo letztendlich Systeme lahmgelegt werden, Webseiten lahmgelegt werden, um somit auch Druck auf die Unternehmen auszuüben. Auf Platz 4 haben wir Man-in-the-Middle-Attacks, wo letztendlich Hacker sich in leicht zugänglichen Netzen, hätte ich jetzt gesagt, oder offenen Netzen dazwischen klemmen.
Zum Beispiel das WLAN im Café oder im
genau,
Zug.
Genau, richtig. Und da praktisch einfach mithören und mitschneiden. Platz 5, und ich glaube es auch nicht zu vernachlässigen, sind SQL-Injections.
Jetzt wird es ein bisschen technisch, das musst du erklären.
SQL ist ja die Sprache, wo man gegenüber Datenbanken absteuert und damit letztendlich Anfragen lostritt. Und es gibt diverse Tools, wo man das machen kann, um auch dort eine Injection vorzunehmen, praktisch die Datenbank auszutricksen, sodass sie Daten liefert, wo sie es eigentlich nicht sollte. Und zuletzt Cross-Site-Scripting, also praktisch Skripte, die ausgeführt werden auf speziellen Seiten, wie zum Beispiel das PDF, was ich geöffnet habe, praktisch auch ein Skript im Hintergrund wahrscheinlich dann losgegangen ist, was jetzt irgendwas eingerichtet hat.
Ich greife jetzt nochmal auf dein Beispiel vom Anfang zurück mit der Werkstatt. In deinem Fall scheint es ja glimpflich ausgegangen zu sein, aber was bedeutet so ein Angriff für mein Unternehmen, wenn ich jetzt leider eben nicht einen guten Fall erwischt habe und mich schützen konnte?
Wir sehen halt sehr, sehr oft finanzielle Verluste, Lösegeldzahlungen, die dort erfolgen. Man hat natürlich betriebliche Störungen, gerade wenn man größere Fabriken betreibt. Datenverlust und Datenklau sind dann halt die Konsequenzen bis hin zu Produktionsstillstand. Ganz zu schweigen natürlich von Reputationsschäden und Ansehensverlust gegenüber Partnern, aber auch Kunden. Also es kann wirklich auch das Geschäftsmodell von jemandem bedrohen. Und nicht ganz zuletzt würde ich sagen, gesetzliche Konsequenzen, auch die daraus erfolgen, wie Strafzahlungen, Regressforderungen, damit ist letztendlich nicht zu spaßen. Ja.
Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben das Interesse von Zuhörenden geweckt, die sagen, okay, ich möchte mein Business jetzt schützen. Was sind so ein paar Schritte, die jetzt relativ unkompliziert gehen können und machen können, um ihr Business schon mal zu schützen?
Das eine ist wirklich eine Bestandsaufnahme. Über welche Netze verfüge ich, über welche Daten verfüge ich, über welche Applikationen verfüge ich. Darüber eine Sicherheitsüberprüfung zu machen und den Status quo festzuhalten. Dann natürlich abwägen, welche Gefahren lauern und mich wirklich auch versuchen, als Angreifer reinzudenken in das Thema, welche Informationen sind denn wirklich beschaffenswert.
Wie komme ich an so Informationen? Gibt es da irgendwelche Portale? Gibt es da irgendwelche Behörden oder auch Agenturen, die da sozusagen den Überblick haben und mir das bereitstellen können?
Gerade mit Behörden und auch gerade mit verschiedenen Seiten, die dann auch sehr, sehr aktuell sind und verschiedene Themen bereitstellen, sodass ich mich dann optimal darauf vorbereiten kann. Als nächster Schritt würde ich sagen, ich brauche einen Sicherheitsplan. Also von der IT entwickelten Sicherheitsplan, was bedeutet das für mich und was mache ich? Und sicherlich nicht zum Schluss muss ich da auch in das Thema investieren, in Cybersicherheit investieren. Und da muss ich mir auch überlegen, will ich einmalig mir einen Schutz aufbauen? Dann könnte man über eine CapEx-Ausgabe letztendlich verschiedene Themen anstoßen. Oder ist es eher was Längerfristiges, sodass ich in OPEX denke, sodass ich meine Gelder nach vorne hin investitionsschutzmäßig richtig und gut anlege?
Also der Unterschied zwischen OPEX und CAPEX ist, baue ich jetzt im Unternehmen selber eine IT-Abteilung mit Fachkräften aus und habe dadurch höhere Kosten oder suche ich mir eben ja zum Beispiel einen Dienstleister, der sozusagen dieses Sicherheitskonzept für mich umsetzen kann und sozusagen auch Dienstleistungen hat, um mich zu schützen?
Das ist korrekt. Und das OPEX-Modell wäre wirklich mit einem Partner zusammen sich hinzusetzen, zu gucken, was gibt es dort für Services, die ich konsumieren kann und was sind die Effekte daraus und was ist der Mehrwert?
Stichwort investieren. Ich als Unternehmen sage jetzt, vielleicht bin ich auch ein Mittelständler und sage, ja okay, ihr habt mich überzeugt, ich muss jetzt was tun. Gibt es da spezielle Produktangebote? Wie sieht da der Markt aus?
Also es gibt diverse Managed Service Lösungen und wir auch seitens Telefonica bieten dort auch umfangreiche Pakete an. Und letztendlich würde ich unten in der Infrastruktur anfangen. Ich würde letztendlich über eine SD-WAN-Komponente, SD-WAN heißt letztendlich eine Software-Defined Wide Area Network, wo ich mein Datennetz von meiner Software letztendlich trenne und diese aber virtualisiert anbieten kann.
Das heißt, du schaffst dadurch auch Redundanz?
Ja, kann man so sehen. Und in diesem Umfeld kann ich dann ganz anders steuern. Ich bin viel flexibler, ich habe eine zentrale Verwaltung und ich kann auch die Kontrolle über mein gesamtes Netzwerk praktisch in eigenen Händen orchestrieren. Zusätzlich kann ich darüber natürlich auch Netze segmentieren. Meistens erfolgt der Angriff in einem bestimmten Segment und da drinnen kann man sich dann austoben. Und somit kann man praktisch so ein Staging hervorrufen, wo man sich optimal in diesen Segmenten schützt.
Das Gegenteil von Staging wäre zum Beispiel, du hast eben nicht diese Segmentierung, der Angreifer ist in meinem System drin und kann sich austoben, egal, sag ich mal, welche Datenbanken, welche Komponenten ich habe. Und wenn ich es eben segmentiere, dann heißt es, der Angreifer ist vielleicht in einem Teil drin, kann aber nicht jede Tür sofort beliebig öffnen, sondern müsste dann wieder von vorne anfangen, um ins nächste Segment reinzukommen.
Das ist genau die Idee dahinter. Das Erste, was du beschrieben hast, ist natürlich der Worst Case. Ich habe alles in einem zentralen Netz und jemand kommt da irgendwie mal rein und somit habe ich überhaupt keine Kontrolle mehr, was da ausgespäht wurde oder nicht. Darüber hinaus ist es natürlich auch ein erster Schritt Richtung Cloud-Anwendungen sicher machen. Und wir haben ja heute das Privileg oder auch den Luxus, so viele Cloud-Dienste zu haben, die absolut sinnvoll sind oder auch Cloud-Applikationen, die wirklich jeder nutzen möchte. Und ich kriege durch so eine SD-WAN-Komponente eine Priorisierung in meine geschäftskritischen Applikationen rein. Ich kriege eine ganz andere Sicherheit dort rein und ich kann darüber wirklich mein Unternehmen skalieren in der Sicherheit, dass meine Investitionen auch wirklich geschützt sind.
Lass uns nochmal über dieses SD-WAN wirklich im Detail sprechen. Was ist der Unterschied von einem klassischen, von einer klassischen IT-Infrastruktur oder Netzwerkarchitektur im Vergleich zu so einem SD-WAN-Komponente?
Die SD-WAN-Komponente bringt mich in die Lage, letztendlich Standorte miteinander zu vernetzen auf einem Software-Layer, der sehr stark virtualisiert sind und wo ich jederzeit security-technisch eingreifen kann. Parallel läuft da automatisch zum Beispiel bei uns in einem Security Operation Center und einem Netzwerk Operation Center, wo ich da wirklich mehrere hunderte Spezialisten habe, die auf alle möglichen Attacken letztendlich getrimmt sind, aktuelle Datenbanken haben und ich mich optimal schützen kann. Wir haben auch wirklich namhafte Unternehmen, auch gerade hier in Deutschland, wo wir die Themen betreiben. Wenn ich zum Beispiel an eine Prosecco denke oder eine Ecom 21 oder Lanxess, das sind Unternehmen, die genau diese SD-WAN-Komponenten zusammen mit diesem Sicherheitsaspekt mit uns auch umgesetzt haben.
Welchen Vorteil bieten jetzt diese Managed Services, die du schon angeschnitten hast, gegenüber zum Beispiel jetzt einer eigenen IT-Abteilung, wo ich auch sagen kann, ich versuche mir jetzt irgendwie Fachkräfte zu holen, die sitzen in deinem Haus, bilden sich immer weiter, sind vielleicht auch über einen kurzen Dienstweg erreichbar. Was ist jetzt der Vorteil von so einem Managed Service?
Zum Beispiel eine 24x7, eine kontinuierliche Überwachung des Netzwerkes wird garantiert. Ich habe Bedrohungsanalysen durch Experten, die frühzeitig letztendlich reagieren können. Ich habe Incident Response, also eine schnelle Reaktion auf irgendwelche Sicherheitsvorfälle. Virenschutz, was ganz Normales, ja, also Virenschutz, Malwareabwehr, aber von aktualisierten Antivirenprogrammen. Ich habe einen automatischen Firewall-Management dort mit drin, wo die Firewalls überwacht werden und konfiguriert werden. Das ganze Thema Patch-Management ist auch nicht zu vernachlässigen, wo ich letztendlich immer wieder auf dem neuesten Stand bin. Identitäts- und Zugriffsmanagement, Verwaltung von Berechtigungen, das ist auch ein Riesenthema. Und wo auch viele nicht hindenken, ist eine Datensicherheit und Wiederherstellungsstrategie. Dass ich wirklich, was ist denn der Worst Case? Was ist, wenn was passiert? Wie reagiere ich da drauf?
Ist es auch so, zum Beispiel als Unternehmen, solange ich eine gute IT-Sicherheitsvorkehrung habe und ich werde angegriffen und es passiert nichts, dass ich sozusagen auch diese Kosten erstmal zwar nur auf der Ausgabenseite sehe, aber nicht so richtig bemessen kann, was hat es mir am Ende gebracht, sondern erst sehe, was hat es mir gebracht, wenn ein Schaden passiert ist und ich daraus lernen kann?
Das ist leider das größte Problem dabei. Also wenn ich Angreifer bin und erfolgreich werde, werde ich sofort dafür belohnt, ich kriege genau das, nach was ich geschaut habe. Andersrum bei den Unternehmen, ja, wenn die es schaffen, 50 Angriffe abzuwehren, sehen die das erstmal nicht. Ne? Also die verstehen nicht, was wurde eigentlich präventiv gemacht und was ist der Erfolg dabei, diese Unternehmensdaten gehalten zu haben versus ich habe sie verloren. Und dadurch ist natürlich eine Gefahr da, dass sowas alltäglich vernachlässigt wird, das als normal angesehen wird und es dann wirklich mal zu einer hohen Eskalation bedarf, um da wieder, sage ich mal, auf dem Boden der Realitäten zurückzukommen.
Also besser haben als brauchen.
Absolut.
Wenn du jetzt mal so einen Appell an so einen Mittelständler da draußen geben müsstest, was sind die Top 3 Vorteile von Managed Services für ihre IT-Sicherheit, damit eben das Business von ihnen nicht gefährdet ist?
Ich glaube, der erste Punkt würde ich sagen, man ist immer up to date. Also man hat die größte Sicherheit, mit den neuesten Tools dort zu arbeiten. Die Experten sind auf dem besten Wissensstand. Es gibt mehrere Teams, die sich da austauschen und so ist man optimal geschützt. Das zweite, glaube ich, man wirkt entgegen dieser Fachkräftemangel Konsequenz, die es letztendlich am Markt gibt. Und man muss nicht die eigenen Experten dafür vorhalten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, gerade im Mittelstand, den ich dadurch sehr, sehr gut aushebeln kann. Und der Kosten-Nutzen-Faktor ist wirklich gegeben. Es lohnt sich nicht, einen solcher Schäden im Jahr in Kauf zu nehmen, versus sich über die Zeit auch eine Strategie zu erarbeiten, um sowas abzuwehren.
Wir haben viel darüber gesprochen, welche Schäden Hackerangriffe verursachen können, welche Folgen das haben kann und wie man sich schützen kann. Über welchen Impuls, welchen Gedanken, welche Fragestellungen sollen unsere Zuhörenden im Anschluss an dieses Thema einmal nachdenken? Was möchtest du ihm mitgeben?
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Cyberbedrohungen werden zunehmen. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich muss da was tun und ich werde da was machen müssen, um mein Unternehmen zu schützen, ist essentiell. Ich kann mich erinnern, als mein Vater sein allererstes Auto hatte, das hatte kein Gurtsystem. Ja? Also da waren Gurte noch Luxus damals. Und ich glaube sogar eine Option, die du dazu buchen konntest. Wenn wir uns heute mal eine moderne Motorsport angucken, die Formel 1, wir haben diesen Sport sowas von sicher gemacht, über mehrere Komponenten, über Technologie, über Wissen, was da ausgetauscht wurde, dass unheimlich wenig Unfälle heute passieren. Und das Gleiche ist mit dem Internet. Man ist mit dem Internet gestartet und alles war zugänglich, alles war mehr oder weniger erreichbar. Und wir haben aber heute eine Kritikalität erreicht, wo letztendlich kritische Business-Applikationen davon abhängen und wir sind in einem anderen Zeitalter. Und das muss man adäquat Rechnung tragen und diese Sicherheit praktisch nach vorne hin irgendwo gewährleisten.
Also, liebe Zuhörenden, betrachten Sie einfach Cybersecurity wie den Anschnallgurt im Auto, besser haben als brauchen und vor allem nutzen, bevor es eben zu einem Unfall kommt und man erst dann merkt, welcher Schaden entstanden ist. Nico, vielen Dank fürs Gespräch.
Matthias, ich danke dir.
Und wir, liebe Zuhörenden, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.